Direkt aus Europa, Nummer 324, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
"2007 hatte zunächst Deutschland die EU-Präsidentschaft, die Ratspräsidentschaft inne. Im Sommer ging der Staffelstab dann an Portugal und nun seit dem Jahreswechsel ist Slowenien dran. Beherrschendes Thema wird die Frage sein, wie die Europäische Union mit dem absehbaren Weg des Kosovo in die Unabhängigkeit umgeht. Slowenien gilt als Musterschüler der jüngsten Mitgliedsländer der EU, ist auch das erste der neun, das eine Ratspräsidentschaft übernimmt. Jörg Paas hat sich in dem Land umgesehen und umgehört.
Nett und gemütlich, alpenländisch, korrekt und ein bisschen langweilig. So werden die Slowenen oft von ihren Nachbarn beschrieben. Erfolgreichstes Exportprodukt nach Deutschland ist seit Jahrzehnten die Musik.
Also der Vater von dieser Musik war das Lauko Ausenik, von die Original-Oberkainer. Diese Musik ist in 50er, 60er Jahren im deutschen Raum sehr populär geworden, weil das ist eine Musik, die zum Herzen kommt. Also und kommt aus dem Volk zum Volk, sagen wir.
Das Volk umfasst gerade mal 2 Millionen Menschen. Slowenien ist kaum größer als Hessen, liegt zwischen Italien, Österreich und Kroatien und wird noch immer gerne verwechselt.
Wir möchten, dass die Leute wissen Slowenien und nicht, dass wir immer wieder sind aus Slowakei.
Deshalb ganz klar zur Unterscheidung. Die Hauptstadt von Slowenien heißt nicht Bratislava, sondern Ljubljana oder, wie die Österreicher immer noch sagen, Laibach. Studentin Minka arbeitet dort als Reiseführerin. Geduldig erklärt sie Touristen die wechselvolle Geschichte.
Die Slowenen haben sehr starke Wille, weil zum Beispiel in den letzten 100 Jahren haben wir 3-mal System geändert. Von Kapitalismus in Habsburgmonarchie, dann Kommunismus und jetzt wieder Kapitalismus. Und alle 3-mal haben wir also überlebt.
Und das gar nicht mal schlecht. Im ehemaligen Jugoslawien hatten die Slowenen mit Abstand den höchsten Lebensstandard. Die Loslösung vom Vielvölkerstaat vor 16 Jahren bedeutete zwar wirtschaftlich gesehen einen tiefen Einschnitt, aber auch davon hat sich das Land relativ schnell erholt.
1991 haben wir 70% der Märkte in Jugoslawien verloren. Und die ersten 4 Jahre mussten wir uns nur mit Wirtschaft beschäftigen. Und heute die Stadt, also Ljubljana und auch Slowenien, sieht mehr westlich Europa als östlich Europa.
Im Herzen der Hauptstadt führen die berühmten 3 Brücken über den Fluss Ljubljanica. Im Sommer laden hier viele Cafés zum Verweilen ein. Ein paar Straßen weiter hat die deutsch-slowenische Handelskammer ihren Sitz. Deutschland ist der wichtigste Wirtschaftspartner Sloweniens, weiß Geschäftsführerin Gertrud Ranzen.
Das Handelsvolumen hat sich innerhalb der letzten 3 Jahre verdoppelt. Der Euro ist sicherlich noch mal ein richtiger Schub, weil Slowenien schon als Produktionsstandort hier sicherlich eine gute Qualität auch im Zulieferbereich liefern kann für deutsche Unternehmen und extrem zuverlässig ist.
Die Integration in die EU ist also geglückt. Die Wirtschaft entwickelt sich gut. Überhaupt gilt Slowenien geradezu als Musterknabe unter den Neulingen in der Europäischen Union. Das Pro-Kopf-Einkommen liegt inzwischen höher als in Portugal oder Griechenland. Bemerkenswert ist, dass das kleine Land auf der Südseite der Alpen einen ganz eigenen Weg gegangen ist. Den Zerfall Jugoslawiens überstanden die Slowenen relativ unbeschadet. Der Kleinkrieg mit der jugoslawischen Volksarmee dauerte im Sommer 1991 gerade mal 10 Tage. Danach setzten sich in Ljubljana nicht wie anderswo nationalistische Kräfte durch. Stattdessen blieb die kommunistische Elite, wenn auch unter anderem Namen, zunächst einmal an der Macht und sorgte für einen sanften Übergang von der Plan zur Marktwirtschaft. Viele Unternehmen, vor allem die Banken, blieben in staatlichem Besitz. Die Regierung wollte sich die Entwicklung nicht aus der Hand nehmen lassen und bereitete das Land vorsichtig auf die EU-Mitgliedschaft vor.
Man hat von Anfang an gesagt, dass man es aus eigener Kraft schaffen will, bis zum EU-Beitritt, weil es war der Regierung wohl bewusst, dass mit dem EU-Beitritt die Unternehmen halt im vollen Wettbewerb mit den anderen Ländern steht und mit anderen Unternehmen steht. Man hat es sehr restrikt gehandhabt. Man öffnet sich jetzt ein bisschen mehr, sicherlich auch aufgrund einer anderen Regierung, die wir seit 2004 hier haben. Man hat aber ganz stark gesagt, wir wollen bestimmte Sachen im nationalen Eigentum behalten. Eine Tendenz, die sie oft bei kleinen Ländern finden.
Die stabile wirtschaftliche Entwicklung zahlte sich aus. Vor einem Jahr wurde der Euro eingeführt. Bei Sammlern sind die Münzen bis heute begehrt, weil es relativ wenige von ihnen gibt. Auf der 50-Cent-Münze ist der höchste Berg Sloweniens, Triglav, abgebildet. Die 20-Cent-Münze zieren zwei Lipizzaner. Mit der Übernahme der EU-Präsidentschaft ist Slowenien nun ein weiteres Mal Vorreiter unter den neuen Mitgliedstaaten. Viele fragen sich, ob ein so kleines Land mit gerade mal 2 Millionen Einwohnern eine so große Aufgabe überhaupt stemmen kann. Janez Lenarcic, der für Europa zuständige Staatssekretär in der Regierung in Ljubljana, ist zuversichtlich.
We believe that this is a very great challenge. It is a difficult task nowadays.
Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Den Vorsitz der Europäischen Union mit ihren 27 Mitgliedstaaten zu führen, ist eine schwierige Aufgabe. Andererseits ist es auch eine gute Gelegenheit für ein Land wie Slowenien. Wir hoffen, dass unser Bekanntheitsgrad und unser Ansehen in der Welt in diesen 6 Monaten zunehmen wird. Egal ob Klimaschutz oder Vertrag von Lissabon, im ersten Halbjahr 2008 wird es um Entwicklungen von großer Tragweite gehen und natürlich um den ganz normalen Betrieb in der EU mit Abgasverordnungen und Agrarpolitik. Zu letzterer haben die Slowenen nicht gerade ein sehr enges Verhältnis. Die Landwirtschaft trägt kaum 5% zum Bruttosozialprodukt bei. Besondere Aufmerksamkeit wird Slowenien während der EU-Präsidentschaft den Partnern von früher schenken. Die Regierung in Ljubljana will das halbe Jahr nutzen, um die anderen ehemals jugoslawischen Teilrepubliken näher an die Europäische Union heranzuführen, betont EU-Staatssekretär Janez Lenarcic.
We share with these countries a considerable part of our history.
Wir haben mit diesen Ländern einen beträchtlichen Teil unserer Geschichte gemeinsam und würden es gerne sehen, wenn sie Fortschritte machten in Richtung auf ein gemeinsames Europa. In erster Linie hängt das natürlich von diesen Ländern selbst ab, aber ich denke, es ist nützlich, wenn wir diesen Gedanken etwas Nachdruck verleihen, denn Europa wird nicht vollständig sein, solange die Balkanstaaten nicht in die EU integriert sind. Das Ausscheren Sloweniens aus dem gemeinsamen Staatenbund läutete vor 16 Jahren den Anfang vom Ende Jugoslawiens ein. Während der EU-Präsidentschaft Sloweniens könnte die wichtigste Aufgabe nun darin bestehen, mit einer Klärung der Statusfrage für das Kosovo gewissermaßen den Schlussstein für diesen Auflösungsprozess zu setzen.
Jörg Paas berichtete für den Deutschlandfunk, 7.58 Uhr.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
An diesem Donnerstag, dem 3. Januar 2008, mit Dirk-Oliver Heckmann. Schönen guten Morgen. Seit dem neuen Jahr sind in Deutschland neue Zeiten angebrochen für Raucher wie für Nichtraucher, theoretisch zumindest. Dennoch wird in den meisten Bundesländern darauf verzichtet, Verstöße gegen das Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden und Restaurants oder Kneipen zu ahnden. Noch wird eine Schonfrist eingeräumt. Und trotzdem, die Gesetze sind in Kraft und sie entfalten auch gewisse Wirkungen. Unsere Korrespondentin Barbara Roth hat sich in München umgeschaut.
Kalt, sehr kalt.
München gestern Abend, minus 5 Grad Celsius. Vor der Tür einer Kneipe in der Innenstadt stehen frierend ein paar Raucher. Bippern ziehen sie an ihren Zigaretten.
Ist ein Witz. Wenn ich mal Bier trinke, dann will ich auch mal Zigaretten rauchen können in der Wirtschaft. Ne? Und nicht da rausgehen, wenn es zu kalt ist. Ne? Ich finde es einfach ein Witz, sowas.
Meiner Meinung nach ist das eine Frechheit vom Staat. Das ist ja ein Schritt in die Privatsphäre.
Eine Zigarette rauchen im Kalten, das ist kein Lebensgefühl.
Doch im Freistaat werden sich die Raucher daran gewöhnen müssen. Denn irgendwo in Deutschland ist der Nichtraucherschutz in den Gaststätten so streng wie in Bayern. Abgetrennte Raucherräume sind verboten. Wer qualmen will, wird unerbittlich nach draußen in die Kälte geschickt.
Ich finde das total super. Man kann wieder ganz normal atmen. Man geht gerne rein, weil eine gute Luft ist. Absolut okay.
Es ist einfach sauberer. Es ist reiner. Ich finde es einfach reiner, atmosphärisch besser.
Man raucht schon weniger dann. Weil es einfach zu blöd wird, irgendwann ständig aufzustehen und rauszugehen.
Also ich habe es für meinen Teil jetzt nicht so nötig, dass ich jetzt halt alle 10 Minuten vor die Tür gehen muss oder so. Man muss es halt aushalten.
Die Die meisten Raucher fügen sich bislang, auch wenn manch einer das Ende bayerischer Gemütlichkeit und die Wirte Umsatzeinbußen fürchten.
Die Raucher, die werden in den kleinen Kneipen wegbleiben und am flachen Land, in den Dorfgaststätten, da wo noch ein Stammtisch da ist, ja, irgendwann wird es ganz langsam einschlafen. Die Betriebe werden nach und nach zusperren.
82% meiner Kunden sind Raucher. Dann kann man schließen.
Wenn die Gäste draußen stehen, trinken sie hier nichts.
Klar, der eine oder andere Raucher regt sich da schon drüber auf. Aber ich denke, über die Zeit wird sich das nivellieren, weil die Leute sich daran gewöhnen.
Und doch, es regt sich auch Widerstand gegen die Nulltoleranzregelung im Freistaat. In Karlsruhe liegen bereits zwei Verfassungsbeschwerden aus Bayern vor. Es klagen eine Wirtin und eine Raucherin, beide gegen die Einschränkung ihrer Handlungsfreiheit. Und im
Bärerbecker Borndelbräu.
In Eichach bei Augsburg wurde gestern Abend zünftig gefeiert. Manfred Fritsch.
Ich bin nicht Raucher.
Lud zur
Raucherunterstützungsparty.
In seine Kneipe ein.
Da habe ich mir jetzt eben ein Schild gemacht. Da steht drauf, heute geschlossene Gesellschaft. Das wird an die Tür angeschraubt und wird da so lange hängen bleiben, bis wir ein Problem kriegen.
Da in bayerischen Gaststätten das Rauchen als Ausnahme nur noch in geschlossenen Gesellschaften erlaubt ist, nutzen Wirte wie Fritsch diese Hintertür. Sie gründen Raucherclubs, das müssen aber richtige Vereine mit kostenpflichtiger Mitgliedschaft und Satzung sein, sonst schreiten die zuständigen Behörden der Kommunen ein.
Wenn einer reingeht und sagt, ja, was hier los ist, warum da geraucht werden, dann sage ich, Sie Entschuldigung, Sie sind wohl hier falsch, weil offensichtlich gehören Sie nicht zu dieser geschlossenen Gesellschaft und werden halt dann höflich bitten, dass er eben den Raum wieder verlässt.
Denn zur Raucherunterstützungsparty wurde nur eingelassen, wer eine Einladung hatte, und die hatten nur die Treuesten der Treuen seiner gut 30 Stammgäste.
Ich finde es gut, dass der Mann hier was tut, weil ihm gehört es hier und ich meine, er hat hier das Hausrecht. Was soll das?
Das fragt sich Manne Fritsch auch, womit es politisch wird. Er sieht sich durch das totale Rauchverbot in seiner Existenz bedroht, vor allem in seinen Grundrechten beschränkt. Und er schickte an die 180 bayerischen Landtagsabgeordneten einen Brief.
Ich habe einfach geschrieben, dass das zu sehr in Persönlichkeitsrechte eingreift. Daher habe ich das einfach verhängt, das Hausverbot.
Kein Abgeordneter kommt ihm mehr ins Haus. Für die fraktionsübergreifende Nichtraucherlobby von CSU, SPD und Grünen im Bayerischen Landtag gilt striktes Lokalverbot.
Das ist mein Haus, meine Kneipe, dann muss er halt gehen. Ja, so machen wir das.
Wie viele bayerische Gastronomen trat auch er dem Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur bei. Gut 1000 Mitglieder will dieser Verein inzwischen haben. Die sind sauer auf die Politik, vor allem auf die Mehrheitsfraktion CSU. Der Verein will klagen und Stimmen für ein Volksbegehren sammeln. Viele verärgerte Wirte rufen auch dazu auf, die CSU bei den Landtagswahlen im September nicht mehr zu wählen.
Der Bayer war schon immer ein Protestler. Wir haben ganz einfach bei 20.000 Gastronomen in Bayern, wenn jeder, sage ich mal, aus dem Familienkreis 10 Stimmen zusammenbringt und aus dem Gästekreis 15, hat er 25 Stimmen. Da reden wir von 250.000 Stimmen. Damit sind 10% der abgegebenen Stimmen bei dieser Protestpartei. Und wenn die absolute Mehrheit der CSU bricht, ja, was ist denn nachher?
Sie rechnen ja alle nicht mit dem Trotz der Münchner und der Bayern. Wenn ich nicht darf, dann werde ich denen schon mal sagen, was ich nicht darf. Dann bin ich der Meinung, dass die CSU die absolute Mehrheit in Bayern verlieren wird.
Ob sich die Aufregung widerlegen wird, bleibt abzuwarten. 6 Wochen lang haben Wirte und Raucher nun Schonfrist. So lange werden lediglich Verwarnungen ausgesprochen, aber noch keine Bußgelder kassiert. Ab Aschermittwoch allerdings ist es in Bayern mit der Großzügigkeit vorbei. Dann kann es teuer werden, sowohl für den Wirt als auch für den qualmenden Gast. Bis zu 1.000 Euro kann das illegale Rauchen dann kosten.
Dann werde ich mein Gewerbe abmelden als Gaststätte. Dann wird es mein privates Wohnzimmer. Sollte man vielleicht gar nicht so öffentlich sagen, oder?
Tja, in Bayern ist ein besonders rigides Nichtraucherschutzgesetz in Kraft getreten. Wie das wirkt, das hat sich Deutschlandfunk-Landeskorrespondentin Barbara Roth angeschaut.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist Friedbert Meurer. Guten Morgen. 8.20 Uhr. Die Zitate Wilhelm Buschs gehören zum Sprachschatz der Deutschen, sind geflügelte Worte geworden. Zum Beispiel, es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Oder guter Menschen Hauptbestreben ist, anderen etwas abzugeben. Heute vor genau 100 Jahren starb Wilhelm Busch, Schöpfer unter anderem natürlich von Max und Moritz, einer der erfolgreichsten Bildergeschichten aller Zeiten und viele andere Werke, in denen er bitterböse, sarkastisch das Schlechte in der Welt beschreibt, wie auch im hinterlistigen Heinrich.
Die Mutter sprach: O Heinrich mein, nimm diese Brezen, sie sei dein. Der böse Heinrich denkt sich gleich: Jetzt fang ich Gänse auf dem Teich. Ein junges Gänslein schwamm an Land. Schnapp hat es Heinrich in der Hand. Es schreit und zappelt fürchterlich. Die Alten sind ganz außer sich. Jetzt fasst die Gans den Heinrich an, wo sie zunächst ihn fassen kann. Der Heinrich fällt auf seinen Rücken. Am Ohr tun ihn die Gänse zwicken. Sie fliegen dann, o weh, mit Heinrich fort und in die Höhe. Hoch über seiner Mutter Haus, da lassen sie den Heinrich aus. Der fällt ganz schwarz und über Kopf. Der Mutter in den Suppentopf. Mit einer Gabel und mit Mühe zieht ihn die Mutter aus der Brühe. Hier sieht man ihn am Ofen stehen. Dem Schlingel ist ganz recht geschehen. Die Gänse aber voll Ergötzen verzehren Heinrichs braune Brezen.
Der hinterlistige Heinrich von Wilhelm Busch, er wird hart bestraft am Ende. Hans Huckebein, der Unglücksrabe, oder Max und Moritz erleiden ein noch schlimmeres Schicksal. Max und Moritz werden klein gemahlen und vom Federvieh verzehrt. Hans Huckebein erhängt sich zum Schluss selbst am Strickzeug der Tante. In Hannover begrüße ich am 100. Todestag von Wilhelm Busch Hans-Joachim Neier. Er ist der Direktor dort des Wilhelm-Busch-Museums. Guten Morgen, Herr Neier.
Guten Morgen, einen schönen guten Morgen.
So viele böse Geschichten von Wilhelm Busch. Was ist denn Ihre Lieblingsgeschichte?
Meine Lieblingsgeschichte ist natürlich auch Max von Moritz, aber auch Hans Huckebein gefällt mir sehr gut. Aber in der letzten Zeit habe ich mich viel mit Fips, dem Affen, befasst und finde da vor allem das Eingangskapitel ganz wunderbar. Also es geht um die Bosheit, wo er sogar noch den schwarzen Mann, den Menschen, übertrifft, der ihn fangen will und braten will. Er war ein Berufsschriftsteller, der für ein großes Publikum Bildergeschichten machte. Alle Geschichten haben ein grausames Ende.
War eigentlich damals schon Adressat dieser Bildergeschichten? Waren das Kinder oder an wen richtete sich Wilhelm Busch mit seinen Zeichnungen und Texten?
Das ist immer die große Frage und auch der große Irrtum. Die Kinder haben nie die Bücher gekauft, damals noch weniger als heute. Es ist eine neue Mittelschicht, die sich entwickelt im Zuge der Industrialisierung und die ihre Reiselektüre zum Vergnügen am Bahnhofskiosk kauft. Und dort kaufte man meistens die humoristische Wochenzeitung Die fliegenden Blätter, die es seit 1844 gab. Oder viele Geschichten konnte man auf kleinen Postern, den Münchner Bilderbögen, kaufen. Und diese konnte auch ein Kind bezahlen, das Taschengeld bekam. Aber das war also schon ein höheres soziales Segment. Alle zahlten aber für diese Unterhaltung. Anstatt in die Oper, ins Theater zu gehen, leistete man sich in Deutschland zum ersten Mal ein bezahltes Unterhaltungsvergnügen. Es war sozusagen Bier- oder Bildergeschichte. Das war die Alternative für manchen Vater, der am Wochenende die fliegenden Blätter kaufte, weil die ganze Familie auf die nächste Geschichte von Wilhelm Busch wartete.
Mit diesen Geschichten haben Generationen von Deutschen gelebt. Max und Moritz ist auch international sehr erfolgreich und populär. Eine der berühmtesten, erfolgreichsten Bildergeschichten überhaupt. Aber sind die Geschichten heute noch zeitgemäß?
Ich meine sehr. Sie werden heute nicht mehr so intensiv gelesen, weil es ja viele elektronische Konsumangebote gibt und Busch bisher noch nie als Zeichentrickfilm umgesetzt wurde, was sehr interessant wäre. Aber was die Humoreinstellung angeht, was den schwarzen Humor betrifft, ist der sehr aktuell.
Nun wurde Wilhelm Busch in der Vergangenheit durchaus auch kritisiert. Zum Beispiel von Heinrich Böll, der gesagt hat, diese Art von Humor sei eine Spekulation auf das widerwärtige Lachen des Spießers. Ist was dran an dieser Kritik?
Ja, das ist eine sehr interessante interessante Kritik, die Böll in seinen Vorlesungen in den 60er Jahren vorgebracht hat. Und so einfach nicht zu beantworten. Es hat natürlich immer zwei Seiten. Manchmal sind seine Geschichten derart grausam. Wenn Sie bedenken, der Eisbäder, eine Geschichte, eine Bilderposse, kurz vor Max und Moritz erschienen, dort erstarrt der Eisbäder zu Eis, wird dann in die Wohnung gebracht und gerinnt dann in der Wärme zu einer Lache und die Eltern schippen diesen Lebenssaft, diesen Leichensaft in einen großen Bottich und am Ende sieht man den im Keller, links der Käse, rechts die Gurken und in der Mitte Peter mit drei Kreuzen. Das ist natürlich schon sehr an der Grenze und da kann man Böll durchaus folgen.
Wie wurde Busch eigentlich in der Zeit nach 1933 rezipiert und aufgenommen?
Man hat versucht, ihn zu vereinnahmen, da er keine politischen Äußerungen macht und den menschlichen Humor als solchen in pessimistischer Weise vorträgt, kann er natürlich auch an Stellen vereinnahmt werden. Ganz zu Unrecht.
Die Zitate von Wilhelm Busch gehören zum Sprachschatz der Deutschen. Kurz zum Schluss vielleicht, was ist eigentlich Ihr Lieblingszitat von Wilhelm Busch?
Jetzt diesmal nicht eins aus den Bildergeschichten, sondern mir gefällt ein Gedicht sehr gut, das er 1874 in der Kritik des Herzens veröffentlicht hat. Und die sehr viel über ihn sagt, von dem man ja weiß, dass er nie verheiratet war. Was fand er dann am Leben? Und dort heißt es von ihm, selig sind die Auserwählten, die sich liebten und vermählten, denn sie tragen hübsche Früchte und so wuchert die Geschichte sichtbarlich von Ort zu Ort. Doch die braven Junggesellen, Jungfern ohne Ehestellen, welche ohne Leibeserben so als Blattgewächse sterben, pflanzen sich durch Knollen fort.
Hans-Joachim Neuer war das, der Direktor des Wilhelm-Busch-Museums in Hannover zum 100. Todestag von Wilhelm Busch. Schönen Dank, Herr Neuer, und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist weiter Friedbert Meurer. Noch einmal einen guten Morgen.
Du bist keine Schönheit, du hast einen Pulsschlag aus Stahl. Dieses zweifelhafte Kompliment hat einmal Herbert Grönemeyer seiner Heimatstadt Bochum gemacht. Es war eine Liebeserklärung. Nach dem Niedergang von Stahl und Kohle trifft es jetzt die Industriestadt ein weiteres Mal. Der weltgrößte Handyproduzent Nokia aus Finnland will sein Werk schließen. Bis zu 2300 Arbeitnehmer sollen auf die Straße gesetzt werden. Dazu gehen weitere Jobs bei Zulieferern und Leiharbeitsfirmen verloren. Die Landesregierung in Düsseldorf fühlt sich von Nokia betrogen um insgesamt 88 Millionen Euro Fördermittel. Christine Heuer aus dem tiefen Westen von Bochum.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt.
Vor 48 Stunden hätten 2300 Nokianer im Ruhrgebiet vermutlich noch in Herbert Grönemeyers Hymne auf Bochum eingestimmt. Doch seit Dienstag früh ist Optimismus Mangelware im Stadtteil Riemke. Dort liegt das Nokia-Werk. Ein vergleichsweise moderner Bau. In Sichtweite ein verlassenes Möbelhaus und eine Fabrik mit eingeworfenen Fensterscheiben. Vor dem Werkstor haben sich Nokianer versammelt. Als die ersten E-Mails kursierten, die ersten Netzartikel gelesen und erste Gespräche auf dem Gang geführt wurden, konnte es die Belegschaft erst nicht glauben. Ihr Werk wird geschlossen. Der Konzern hat entschieden. Mitte des Jahres stehen sie alle auf der Straße. Überraschung, Fassungslosigkeit, Tränen.
Die letzten 3 Monate haben sie uns nur schuften lassen, Sonderschichten, Überstunden. Obwohl die wussten, die machen hier nicht. Die konnten sich schämen.
Mit diesem unseren Plan, den Standort in Bochum zu schließen, folgen wir der globalen Nokia-Strategie, die vor allem auf Kosteneffizienz und Flexibilität in Produktion und Logistik setzt.
Veli Sundbeck, Vorstand beim finnischen Mobilfunkkonzern, ist ein kühl rechnender Mann. Wenigstens gibt er sich so. Nüchtern wie seine Zahlen erklärt er die Produktionskosten in Deutschland für zu hoch. In Rumänien, wohin ein Teil der Bochumer Nokia-Produktion verlagert wird, seien die Löhne 10-mal niedriger. Nicht das große, schon das kleine Geld bereitet den Leuten vor dem Werkstor Sorgen. Eine Frau ist mit ihrem 7-jährigen Sohn gekommen. Zwischen den roten Fahnen der IG Metall hält der Junge stumm ein selbstgemachtes Plakat hoch. Es ist nicht viel mehr als ein überdimensionaler Zettel. Darauf steht: Können Sie noch schlafen, Willis und Beck? Die Mutter des Jungen blickt stumm in die Kameras um sich. Ihr Mann ist drinnen im Werk. Seine Stelle schien sicher. Die Familie machte Pläne und setzte sie auch um.
2 Kinder und wir haben vor 1,5 Jahren ein Haus gekauft. Wir sind ein etwas älteres. Ja, und wenn er hier halt hätte arbeiten können, dann wäre das auch kein Problem gewesen.
Nun gibt es plötzlich nur noch Probleme und Politiker, die versprechen, alles zu tun, was in ihrer Macht steht. Dass sie die Probleme lösen können, behauptet keiner von ihnen. Am zweiten Tag des Nokia-Dramas tritt auf der größte Arbeiterführer Nordrhein-Westfalens. So bezeichnet Jürgen Rüttgers sich selbst. In Interviews hat er seiner Empörung über das Nokia-Management deutlich Ausdruck verliehen. Bedrängt von nach Aufmunterung dürstenden Nokianern guckt der Landesvater ernst. Grauer Mantel, grauer Schal, graues Haar. Das Megafon transportiert über und in viele hundert Köpfe, wieso Jürgen Rüttgers nach Bochum-Riemke gekommen ist.
Ich will deutlich machen, dass ich nach wie vor kein Verständnis für das Verhalten der Geschäftsleitung von Nokia habe. Ich frage mich schon die ganze Nacht, den ganzen Tag, ob diese Herren nicht verstanden haben, dass das Wichtigste in einem Betrieb nicht der Gewinn, sondern die Menschen, die Mitarbeiter sind.
Eiskalt! Nur auf Landeprofitgier, nichts anderes.
Ein paar Schritte weiter erinnern sich zwei andere Angestellte an die Nokia-Werte, Sinnsprüche der Firmenphilosophie, an den Innenwänden des Werks plakatiert, zur steten Erinnerung der Mitarbeiter, worauf es bei ihrem Konzern ankommt.
Es hieß eben, jeder muss jeden achten. Ich finde, das ist keinerlei Achtung vor den Leuten, wenn man am Frühstückstisch oder sonst wie erfährt, dass man schon vor Weihnachten sich Gedanken gemacht hat, den Betrieb zu schließen.
Aber es steht sehr menschlich. Ja, sehr menschlich steht an erster Stelle Menschlichkeit. Da frage ich mich, wo bleibt die?
Aber die meisten haben schon resigniert. Seit Dienstag wird im Werk kaum noch gearbeitet. Die Leute sind aufgelöst. Es gibt Chancen, auch gegen den Weltkonzern Nokia, hält Guntram Schneider dagegen. Er ist der DGB-Chef in Nordrhein-Westfalen und guckt mindestens genauso ernst wie der Ministerpräsident.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wer nicht kämpft, der hat verloren. Die Menschen haben nichts zu verlieren angesichts ihrer Perspektive. Deshalb muss gekämpft werden.
Das war Christine Heuer über die Enttäuschung und die Empörung im Nokia-Werk in Bochum, das geschlossen werden soll. Gleich 7.58 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 323. Von 1949 bis 1990 gab es in Deutschland die DDR. Das war bis 1989 ein kommunistischer Staat, der von Angst geprägt war. Um Verfolgung durch die Stasi zu vermeiden, sagte man in der Öffentlichkeit nicht seine eigene Meinung. Da das ein atheistischer Staat war, wurden Christen oft heftig kritisiert. Fast alle Kinder gehörten im Alter von 6 bis 10 Jahren zur kommunistischen Jugendorganisation der Jungen Pioniere, wurden mit 10 Jahren Thälmann-Pioniere und kamen mit 14 Jahren in die FDJ. Die Organisation für die 10- bis 14-Jährigen war nach einem Kommunisten benannt, der 1944 von der SS ermordet wurde. Kinder aus christlichen Familien konnten die Mitgliedschaft verweigern, aber wer nicht in der FDJ war, hatte Schwierigkeiten, Abitur zu machen und einen Studienplatz zu bekommen. Aber wer nicht auf der Oberschule Abitur machen konnte, konnte auch noch als Lehrling in einem Betrieb nebenbei an einer Abendschule Abitur machen und dann doch noch studieren, musste sich dafür aber sehr anstrengen. Weil man es leichter hatte, wenn man in die kommunistische Jugendorganisation eintrat, wurden auch viele Kinder aus christlichen Familien FDJ-Mitglied. Schon im Alter von 8 oder 9 Jahren wurden Kinder aus christlichen Familien oft gedemütigt, besonders wenn ihr Vater Pfarrer war. Eine ehemalige DDR-Bürgerin erinnert sich noch daran, dass sie im Schulchor mitsingen wollte, das aber nur durfte, wenn sie sich wenigstens das blaue Halstuch der jungen Pioniere umband. So ein Pionierhalstuch hat sie sich dann beschafft, um in diesem Chor mitsingen zu können, aber das war für sie mit viel Herzklopfen verbunden, weil ihre Eltern das nicht erfahren sollten. Als in der 7. oder 8. Klasse ein Mädchen in ihre Klasse kam, deren Vater ein recht hochgestellter kirchlicher Mitarbeiter war und in die FDJ eintrat, wurde der Druck auf sie, auch FDJ-Mitglied zu werden, noch größer. In der DDR konnten die Studenten nicht studieren, wie sie wollten, sondern mussten Seminargruppen bilden, die gemeinsam studierten und an Seminaren teilnahmen. Was sie da lernten, wurde von der Partei streng kontrolliert und im 2. Studienjahr mussten alle 6 Wochen in ein Lager, die Jungen in ein Lager der Armee und die Mädchen in ein Lager für Zivilverteidigung. Das war alles militärisch organisiert. Die 1960 geborene ehemalige DDR-Bürgerin, deren Vater Pfarrer war und die dann doch noch Psychologie studieren durfte, obwohl sie nicht in der FDJ war, wird nie vergessen, wie sie damals unter Druck gesetzt wurden. Gegen diesen Druck bildeten sich kleine Gruppen. Sie war Protestantin und in ihrer Seminargruppe waren noch 2 Katholikinnen. Wenn sie als Christen zu dritt unter sich waren, konnten sie sagen, was sie wirklich dachten. Aber sonst wusste man nie, wer einen vielleicht insgeheim beobachtete und hielt sich zurück. Schon als Schüler musste man sich überlegen, was man in der Klasse sagte. Die Ideologie der Partei musste jeder zumindest mit Worten vertreten, auch wenn er ganz anderer Meinung war. Das, was man öffentlich sagte, war meist nicht das, was man dachte. Privat sagten die meisten etwas anderes. Zwischen dem öffentlichen und dem privaten Menschen entwickelte sich eine Spaltung, die einen belastete. Viele ehemalige DDR-Bürger haben deshalb immer noch Schwierigkeiten, in der Öffentlichkeit Fragen zu stellen oder von sich aus etwas zu sagen. Wenn nach einem Vortrag noch die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen, fällt es ihnen schwer, sich zu melden. Vielen fällt es schon schwer, zu dem, was in einem Vortrag gesagt wird, überhaupt zu einer eigenen Meinung zu kommen, denn bis 1989 mussten sie sich zurückhalten und vorsichtig sein. Natürlich gab es in der DDR auch viel Schönes, denn sonst hätte man das nicht überlebt. Es gab immer Menschen, mit denen man sich gut verstanden hat und über alles sprechen konnte. Es gab privates Glück, man hat sich über vieles gefreut. Es gab das Land und die Natur, es gab Kunst und Kultur und es gab die Literatur. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 323. Danke.